Ich war schon ein paar Mal da, aber jetzt ist auch schon wieder einige Monate her, dass wir, meine Frau und ich, das letzte Mal hier waren. Deswegen vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Böhme und ich komme aus, oder wir, meine Frau und ich, wir sind zu Hause in der FEG Stuttgart. Wir wohnen allerdings hier in Böblingen auf dem Flugfeld, also in unmittelbarer Nähe zur Gemeinde. Und deshalb, vielleicht auch deshalb, sind wir ab und zu auch hier im Gottesdienst und ich darf ab und zu predigen. Und noch ein Wort der Entschuldigung vorab. Christoph hat mir extra Folienvorlagen geschickt, aber offensichtlich habe ich irgendwas falsch gemacht und die falschen erwischt. Eigentlich sollte alles in so einem orangen Reformationsthema sein. Ich bin's, aber die Folien nicht. Ich hoffe, es wird mir nachgesehen und es passt dann trotzdem irgendwie alles zusammen heute Morgen. Ja, Christoph hat ja letzte Woche schon angekündigt, dass es diese Woche losgeht mit dem Römerbrief. Mit dem Römerbrief beginnt für einen gewissen Augustinermönch namens Dr. Martin Luther eine Entdeckungsreise, die nicht nur sein eigenes Leben, sondern das einer ganzen Generation und einer ganzen Kirche verändert hat, und zwar radikal. Martin Luther hat in seiner berühmten Vorrede zum Römerbrief geschrieben, diese Epistel, das ist ein altes Wort für Brief, diese Epistel ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauteste Evangelium. Sie ist es wohlwürdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, ich frage das nachher ab, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann niemals zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Eine ähnliche Reformation des Herzens und eine ähnliche Entdeckungsreise haben neben Martin Luther auch viele andere erlebt. So zum Beispiel der Kirchenvater Augustinus oder der Begründer der methodistischen Bewegung John Wesley oder auch der Schweizer Theologe Karl Barth. Sie alle haben sich beim Studium des Römerbriefes packen lassen und sind dabei dem lebendigen Gott begegnet. Eben jener Karl Barth hat im Laufe seines Lebens insgesamt 3 Kommentare über den Römerbrief verfasst, weil es nach seiner Meinung immer noch etwas Neues zu entdecken gibt. Ich hoffe, dass jeder und jede in den nächsten Wochen und Monaten auch so einen heiligen Augenblick hat, wo er oder sie etwas ganz Neues entdeckt für sich persönlich im Römerbrief. Etwas ganz Neues, das ihn oder sie persönlich berührt und persönlich verändert. Im besten Sinne des Wortes reformiert. Nun beginnt bekanntlich jede Reise mit dem ersten Schritt. Und so möchte ich heute Morgen mit den ersten Versen des Römerbriefes beginnen. Ich habe extra einen etwas kürzeren Abschnitt gewählt, damit auch noch etwas mehr Zeit bleibt für Hintergründe und einen Überblick. Wer seine Bibel dabei hat, und ich denke, das wäre gut, in den nächsten Wochen und Monaten immer seine Bibel dabei zu haben, der ist herzlich gerne eingeladen, mitzulesen. Ich lese uns den Predigttext aus Römer 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, ein Knecht von Christus Jesus, berufen als Apostel, ausgesondert für die gute Nachricht, nämlich über seinen Sohn, der menschlich gesehen aus der Nachkommenschaft Davids stammt, als Sohn Gottes mit Kraft eingesetzt nach dem Heiligen Geist aufgrund der Auferstehung der Toten. Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir Gnade und apostolische Verantwortung erhalten haben, zum Gehorsam des Glaubens unter allen Nationen, um seines Namens willen, unter denen auch ihr Berufene von Jesus Christus seid. An alle, die in Rom leben, die Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass dein Wort uns erhalten geblieben ist, dass Dokumente, dass Briefe, die Menschen vor 2000 Jahren und noch davor geschrieben haben, uns erhalten geblieben sind, damit wir sie lesen und studieren können und damit wir dein Reden hören, auch für unser Leben, dass es uns bewegt, genauso wie es die Menschen vor vielen tausend Jahren bewegt hat. Und wir erkennen, wer du bist und was du vorhast in dieser Welt und was du mit uns vorhast. Danke, Herr, dass wir uns auf diese Entdeckungsreise im Römerbrief begeben können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, Wort für Wort. Amen. Über den Absender des Briefes muss ich wohl nicht mehr viel sagen. Christoph Schroth hat ja letzte Woche ausführlich über den Apostel Paulus berichtet und so sein Leben von verschiedenen Seiten beleuchtet und zusammengefasst. Der Vers 1 fasst noch einmal die wesentlichen Punkte zusammen. Da ist zum ersten die Tatsache, dass Paulus sich als ein Knecht von Jesus Christus versteht. Paulus hat sich mit seinem ganzen Leben in den Dienst für Jesus Christus und seine Sache gestellt. Dafür setzt er sich ein, für diesen Jesus Christus setzt er sich ein. Zweitens, er ist berufen als Apostel. Paulus hat eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus Christus gehabt, mit dem auferstandenen Herrn. Er bezeichnet sich selber als jemanden, der zur Unzeit geboren ist, meint damit wahrscheinlich etwas zu spät geboren. Er hätte zwar durchaus Möglichkeit gehabt, Jesus Christus auch zu Lebzeiten zu begegnen, aber scheinbar ist es erst nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus zu einer persönlichen Begegnung gekommen. Und die hat Paulus buchstäblich aus den Socken gehauen. Und bei dieser Gelegenheit, bei dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn und dann auch seiner Weiterreise nach Damaskus, erfährt Paulus einen ganz neuen Auftrag. Nämlich als Bote wird er beauftragt, in die Welt zu gehen und zu den Heiden zu gehen. Er wird ausgesandt in die Welt. Und drittens, er ist ausgesondert für Gottes gute Nachricht. Paulus hat sein Leben danach, nach seiner Bekehrung, wenn man das so nennen kann, Paulus hat danach sein Leben insbesondere in die Verbreitung der guten Nachricht gesteckt, dieser Verbreitung der guten Nachricht gewidmet. Und wir müssen uns gleich noch etwas näher darüber unterhalten, was das eigentlich genau ist, diese gute Nachricht. Der Römerbrief gehört zwar zu den 7 Paulusbriefen, deren Urheberschaft völlig außer Frage steht, aber geschrieben hat er ihn trotzdem nicht selbst. Es ist ein gewisser Tertius, auf Deutsch so etwas wie der dritte Mann. Dieser Tertius schreibt den Römerbrief im Namen und im Auftrag von Paulus. Und das ist wahrscheinlich ganz gut so, weil der Römerbrief das ist der längste Brief, der uns erhalten geblieben ist von Paulus, länger noch als der erste Korintherbrief. Deshalb steht er auch ganz am Anfang in der Reihe der Briefe, die ja der Länge nach sortiert sind. Und wenn Paulus diesen Brief selber geschrieben hätte, wäre er wahrscheinlich gar nicht so lang geworden, wie er jetzt ist, weil er ja bekanntlich unter einem Handicap gelitten hat, vielleicht ein Augenleiden, was sich wahrscheinlich auch auf seine Briefschreibetätigkeit ausgewirkt hat. Soweit so gut. Also Paulus, denke ich, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Aber wer sind denn nun eigentlich die Empfänger des Römerbriefes? Offensichtlich, wie der Name schon sagt, die Christen in Rom. Interessant ist vor allem, was die Gemeinde in Rom nicht ist, nämlich dem Paulus persönlich bekannt. Paulus war nach eigener Aussage noch nie zuvor, bevor er diesen Brief geschrieben hat, in Rom. Er hat diese Gemeinde weder gekannt noch gegründet, wie es bei all seinen anderen Briefen der Fall war. Trotzdem kennt er etliche der Gemeindeglieder, wenigstens dem Namen nach. Nicht weniger als 26 Personen werden in Kapitel 16 namentlich von ihm gegrüßt. Zum Teil werden die Gegrüßten stellvertretend sogar für mehrere Christen, die sich in ihrem Haus versammeln, genannt. Aus den ganzen Namensnennungen da im Kapitel 16 kann man recht zuverlässig schließen, dass es mindestens 5 Hausgemeinden in Rom gegeben hat, die sich unter der Leitung von Priska und Aquila, von Aristobul, Narzissus, Asynkritus und Philologus getroffen haben. Wie diese Hausgemeinden genau entstanden sind, auch darüber können wir nur spekulieren, wissen wir relativ wenig. Aber wir lesen gleich zu Beginn der Apostelgeschichte, dass Juden aus aller Welt zum Pfingstfest nach Jerusalem gepilgert sind. Und dazu gehörten auch Juden aus Rom. Und sie haben diese erste Pfingstpredigt des Petrus gehört. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 2. Und vielleicht ist tatsächlich schon bei dieser ersten Pfingstpredigt in Jerusalem die Saat auf einen fruchtbaren Boden gefallen und so nach Rom gelangt. Zwei Namen, die uns sicher geläufig sind, tauchen gleich zu Beginn der Grüße auf. Ich habe sie gerade schon genannt, Priska und Aquila oder auch Priscilla und Aquila, wie Priska manchmal genannt wird. Paulus ist diesen beiden auf seiner zweiten Missionsreise in Korinth begegnet. Und auch dort haben sie schon eine Hausgemeinde geleitet. Sie hatten Rom wahrscheinlich im Jahr 48 oder 49 nach Christus verlassen müssen. Der damals amtierende Kaiser Claudius hatte alle Juden aus Rom verbannt, weil sie von einem gewissen Crestus, und gemeint ist wahrscheinlich Christus, da ist wahrscheinlich nur ein Verhör oder vielleicht auch ein Schreibfehler im Spiel. Also die wurden durch einen gewissen Crestus aufgehetzt und haben Unruhe gestiftet in der Stadt. Und deswegen hat Kaiser Claudius allen Juden befohlen, die Stadt zu verlassen. Und im Zuge dieser Vertreibung aus Rom gelangen dann auch Priska und Aquila nach Korinth. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 18, Vers 2. Der Kaiser von damals hatte es allerdings etwas leichter als die Kaiser von heute. Der jeweils neue Kaiser muss nicht erst die Gesetze und Anordnungen seines Vorgängers rückgängig machen, bevor er seine eigenen in Kraft setzen kann. Die Anordnungen des Kaisers verlieren automatisch ihre Wirkung, sobald der Vorgänger gestorben ist. Und der neue kann sozusagen auf grüner Wiese dann seine eigenen Anordnungen erlassen. Und so kommt es, dass im Zuge des Todes von Kaiser Claudius im Jahre 54 Priska und Aquila auch wieder nach Rom zurückkehren können. Sie dürfen also wieder zurück nach Rom und dort als Zeltmacher und auch als Hausgemeindeleiter arbeiten. Insgesamt besteht die Gemeinde in Rom wohl aus mindestens ebenso vielen Heidenchristen wie messianischen Juden. Die Meinung der Gelehrten geht da so ein wenig auseinander, wer wohl da in der Mehrheit ist, aber letzten Endes ist es relativ egal. Paulus spricht beide Gruppierungen im Römerbrief explizit an. Zum einen spricht er davon, dass wir Juden dieses oder jenes erlebt haben, gehört haben und so weiter. Und zum anderen spricht er davon, wir haben es auch im Predigttext gehört, dass die Römer eine unter den vielen Nationen, den Heiden sind. Welche Gruppe nun, wie gesagt, das Übergewicht hat, ist nicht klar. Und ob das zu Spannungen vielleicht auch in der Gemeinde geführt hat, so ähnlich wie in Galatien, auch das ist nicht klar. Aber diese Frage berührt einen wichtigen Punkt, denn sie führt zu der Frage, warum schreibt Paulus eigentlich den Römerbrief an die Römer? Alle Briefe, die wir so schreiben, und das gilt eben halt auch für die Briefe, die damals so geschrieben wurden, haben einen konkreten Anlass. Ob es nun eine Glückwunschkarte zum Geburtstag ist oder zur silbernen Hochzeit oder ein Brandbrief, wie ihn kürzlich Justizminister Heiko Maas verfasst hat, oder die Mahnung der Versicherung, dass man doch bitte den nächsten Beitrag zu überweisen hat, oder der Brief der Geschäftsleitung an die Belegschaft, um die neuesten Entwicklungen im Konzern darüber zu berichten. Jeder Brief hat einen konkreten Anlass. Niemand setzt sich einfach hin und denkt, ach, ich schreibe mal zum Thema X an Y, ob es den interessiert, ist mir eigentlich relativ egal. Jeder Brief hat einen Anlass und er soll etwas beim Hörer, beim Leser bewirken. Und so ist es auch mit den Briefen, die Paulus an die verschiedenen Gemeinden geschrieben hat. Ganz offensichtlich ist das zum Beispiel im 1. Korintherbrief, wo Paulus an verschiedenen Punkten nicht mit den Korinthern übereinstimmt und sie aufs Schärfste ermahnt. Die Korinther missbrauchen ihre neu gewonnene Freiheit und das zeigt sich in der Art und Weise, wie sie ihre Gemeinde gestalten und wie sie Gemeinde leben. Und deshalb ermahnt Paulus die Korinther, dass sie mehr Rücksicht aufeinander nehmen sollen. In Korinth zeichnet sich eine Fehlentwicklung ab und deshalb schreibt Paulus einen Brief. Diesen Gesichtspunkt sollten wir übrigens grundsätzlich im Hinterkopf halten, wenn wir davon sprechen, Gemeinde nach dem Neuen Testament zu bauen. Die Paulusbriefe sind eben insbesondere Korrektur von Fehlentwicklungen in der Gemeinde. Und deshalb sind da zum Teil auch Schwerpunkte da, die vielleicht gar nicht so unbedingt universell gelten. Man muss das, denke ich, immer im Gesamtblick des Neuen Testamentes sehen. Aber wie verhält es sich nun mit dem Römerbrief? Auch hier gibt es einen konkreten Anlass. Allerdings ist dieser Anlass wahrscheinlich weniger bei den Christen in Rom zu finden. Jedenfalls lässt sich nicht erkennen, dass Paulus irgendeine Irrlehre korrigiert oder irgendeine Fehlentwicklung adressiert. Vielmehr geht es sehr wahrscheinlich um Paulus selbst und seine weiteren Pläne. So lesen wir in Kapitel 1 etwas später nach unserem Predigttext in den Versen 13 bis 15. Ich will euch nicht im Unklaren lassen, Geschwister, dass ich mir mehrfach vorgenommen habe und bis jetzt abgehalten wurde, zu euch zu kommen, damit ich auch unter euch einige Frucht habe, wie unter den übrigen Nationen. Sowohl den Griechen als auch den Nicht-Griechen, wörtlich den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Einfältigen bin ich verpflichtet. Und so besteht meinerseits der Wunsch, auch euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Rom ist die Hauptstadt eines riesigen Reiches, das etwa ein Viertel der damals bekannten Welt einnahm. Je nachdem, welcher Schätzung man glaubt, haben zu jener Zeit bereits zwischen 2 und 4 Millionen Menschen in Rom gelebt. Das ist größer und mehr, als in den meisten Städten Deutschlands wohnen. Als ich die Zahl gelesen habe, musste ich schlucken, weil ich hatte gedacht, das sind vielleicht 10.000, 100.000 oder so. Zwischen 2 bis 4 Millionen Menschen in Rom. Man weiß das oder kann das abschätzen aufgrund der Bebauung, die man gefunden hat und aufgrund der Dichte, mit der die Menschen in Rom gelebt haben, insbesondere in der Nähe des Flusses Tiber. Rom war damals der Nabel der Welt, das geopolitische Zentrum des 1. und 2. Jahrhunderts nach Christus. Ein Schmelztiegel für Völker und Kulturen. Ein gewisser Lucius Domitius Ahenobarbus, besser bekannt als Nero, lenkt die Geschicke der Stadt und des Reiches. Dieser Stadt wollte Paulus einen Besuch abstatten und das Evangelium verkünden. Ich habe hier, glaube ich, auch noch eine Karte. Ja, genau. Also das ist ungefähr die Ausmaße des Römischen Reiches. Ich habe keine Karte gefunden, die genau den Zeitpunkt 50 oder 56 nach Christus zeichnet. Hier sind verschiedene Zeitabschnitte. Man muss sich ungefähr zwischen dem hellen Gelb und dem dunklen Gelb die Grenze vorstellen, wo das Römische Reich ist. Und der Pfeil zeigt auf die Stadt Rom im Mittelpunkt. Ein Reich, das den gesamten Mittelmeerraum umspannt. In dieser Stadt will Paulus das Evangelium verkünden. Er will die Christen vor Ort stärken und ermutigen und auch noch weitere dazugewinnen. Tatsächlich lesen wir bei dem Geschichtsschreiber Tacitus, dass zur Zeit der Christenverfolgung im Jahr 64, die im Zuge des großen Brandes in Rom durch Nero stattfindet, viele tausende Christen in Rom leben. Aber da ist noch mehr. Gegen Ende des Römerbriefes in Kapitel 15 lesen wir weiter: Ich war mehrmals verhindert, zu euch zu kommen. Jetzt aber, da ich in diesen Gegenden, gemeint ist Griechenland und Kleinasien, da ich in diesen Gegenden nicht länger einen Platz habe und seit vielen Jahren beabsichtige, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch aus dorthin auf die Reise geschickt zu werden, wenn ich zunächst euch etwas genossen habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn es hat Mazedonien und Achaia gefallen, einen gewissen Beitrag für die Armen der Heiligen in Jerusalem zu leisten. Wenn ich dies also zu Ende gebracht und Ihnen diese Frucht versiegelt habe, werde ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Paulus hat also nicht nur vor, nach Rom zu kommen und endlich auch in der Hauptstadt das Evangelium zu predigen. Er verfolgt noch ein viel größeres Ziel. Es ist wohl wahrscheinlich der Winter 56, 57 nach Christus, vielleicht auch 57, 58 nach Christus. Und Paulus verbringt diesen Winter in Korinth. Genauer gesagt in Kenchrea, der Hafenstadt von Korinth. Er sitzt dort die Winterstürme des Mittelmeers aus, von denen wir auch in diesen Tagen immer wieder lesen, wenn Menschen versuchen, über das Mittelmeer mit einem Schiff zu fahren. Diese Stürme machen die Überfahrt schier unmöglich. Und während er da in Korinth sitzt und Zeit verbraten muss, zieht er Bilanz über seine bisherigen Aktivitäten. Und er merkt, für mich ist hier etwas zu Ende gekommen, zu einem Ziel gekommen. Den östlichen Teil des Römischen Reiches, der ist abgegrast. Nach 3 Missionsreisen habe ich alle wichtigen Punkte gesehen. Und in allen Gemeinden, die ich gegründet habe, habe ich fähige Mitarbeiter hinterlassen, die die Arbeit in meinem Sinne weiterführen. Jetzt ist es an der Zeit, den Horizont für die gute Nachricht erneut auszudehnen. Paulus will jetzt nur noch die gesammelten Spenden für die in Not geratenen Geschwister in Judäa abliefern und sich dann auf den Weg nach Rom machen und von dort aus weiterreisen nach Spanien. Wir haben vorhin in der Lesung gehört, dass die gute Nachricht, dein Gott regiert als König, bis an die Enden der Erde gehen soll. Tatsächlich gibt es in Portugal, das habe ich mal vor einigen Jahren auf der Karte gesehen, einen kleinen Ort, der heißt Finistere. Darin stecken die kleinen Worte Finis und Terra und auch die Nicht-Lateiner werden darin sofort die Worte Finale und Terrasse erkennen. Finisterre, das ist Endegelände. Danach kommt nur noch ein steiler Abgrund und der Atlantik. So weit wurde damals gedacht, da ist das Ende der Welt. Und dahin zieht es Paulus. Das Heil, das Gott nach Jerusalem gebracht hat, soll nicht in Jerusalem bleiben, sondern sich über den gesamten Erdball ausbreiten. Und den Königen in aller Welt soll es die Sprache verschlagen, auch dem römischen Cäsar. Der Prophet Jona, wir erinnern uns, wollte nach Tarschisch in Spanien reisen, um dem Auftrag Gottes aus dem Weg zu gehen und sich zu verkrümeln. Der Apostel Paulus will nach Spanien reisen, um dem Auftrag Gottes zu folgen und den Völkern der Erde zu erzählen, was sich in Jerusalem Außergewöhnliches ereignet hat und warum das für alle Menschen von äußerster Bedeutung ist. Und so wie die Christen in Antiochien, den Paulus bei seinen ersten 3 Missionsreisen ausgesendet und gebetsmäßig und finanziell unterstützt haben, so sollen ihn die Christen in Rom bei seinen Reisen ans Ende der Welt aussenden und unterstützen. Nun wissen wir aus der Apostelgeschichte, dass Paulus schon bald nach seiner Ankunft in Jerusalem verhaftet und von U-Haft zu U-Haft überstellt wird. Schließlich gelangt er auf einer abenteuerlichen Schiffsreise über Kreta und Malta tatsächlich auch nach Rom, so etwa um das Jahr 60 nach Christus. Allerdings nicht mehr als freier Mensch, sondern als Gefangener. Er steht in Rom unter Hausarrest, darf sich aber weiterhin mit seinen Freunden treffen und ihnen Briefe schreiben bzw. mitgeben. Laut dem Kirchenvater Clemens wird der Apostel Paulus unter Kaiser Nero später als Märtyrer hingerichtet, vermutlich im Zuge der Christenverfolgungen nach dem großen Brand im Jahr 64. Ob es Paulus zwischen 60, also seiner Ankunft in Rom, und dem Jahr 64, seiner wahrscheinlichen Hinrichtung, überhaupt noch nach Spanien geschafft hat, das wissen wir nicht. Es gibt keinerlei Hinweise für das eine oder für das andere. Ein bekannter Ausleger des Römerbriefes hat zu dieser Frage einen sehr interessanten, wie ich finde, sehr interessanten Gedanken ins Spiel gebracht. Nämlich, dass Gott vielleicht den Wunsch, nach Spanien zu reisen, in das Herz von Paulus gepflanzt hat, damit Paulus den Römerbrief schreibt. Er brauchte vielleicht tatsächlich diesen ganz konkreten Anlass, einen Brief zu schreiben und um seine Gedanken zur guten Nachricht auf den Punkt zu bringen. Und damit das geschieht, hat Gott diesen Gedanken diesen Wunsch der Spanienreise in das Herz von Paulus gepflanzt. Ich sage das hier, weil mich dieser Gedanke schon in vielen Situationen, mich und andere auch in vielen Situationen, sehr getröstet hat. Wenn jemand auf einen Misserfolg zurückschaut oder auf eine Tür zugesteuert ist, die plötzlich vor der Nase zuschlägt, dann ist das nicht nur nicht das Ende der Welt, sondern möglicherweise auch einfach nur der notwendige Schritt gewesen, um etwas ganz anderes in meinem Leben in Bewegung zu setzen. Ich darf an dieser Stelle vielleicht etwas autobiografisch werden. Manche wissen das vielleicht, meine Frau und ich waren vor rund 20 Jahren für einige Jahre in Neuseeland. Und im Vorfeld unseres Umzugs nach Neuseeland sind so ein paar Dinge passiert, die für uns völlig, völlig glasklar haben werden lassen, das ist unser Weg mit Gott. Das ist nicht nur eine Abenteuerreise und Neuseeland ist ein tolles Land, anderes Ende der Welt, sondern Gott will uns da haben, ganz speziell, ganz besonders. Und der Auslöser war mein Wunsch oder meine Überzeugung, eine Weile in einem englischsprachigen Land zu leben. Das tut mir gut und meiner Karriere gut bei IBM, weil da wird eigentlich alles in Englisch erledigt. Nach 3 Jahren sind wir dann zurückgekehrt nach Deutschland und alles war wieder wie vorher. Und schlimmer noch, das, was eigentlich der Auslöser, was eigentlich der Grund war, für uns nach Neuseeland zu gehen, das hat am allerwenigsten funktioniert. Meine Arbeit in Neuseeland war eine einzige Katastrophe. Und hier sind wir wieder zurückgekommen, waren auch wieder bei unserer alten Arbeitsstelle in der gleichen Gemeinde. Wir hatten uns verändert, aber die Welt um uns herum schien irgendwie auf der Stelle stehen geblieben zu sein. Und wir haben viele Jahre damit gehadert, wofür war das gut? Warum waren wir so überzeugt, dass Neuseeland der richtige Weg ist und dass Gott bei uns ist? Und dann bin ich über diesen Gedanken mit der Missionsreise und das Paulus vielleicht diesen Gedanken nach Spanien zu reisen brauchte, um den Römerbrief zu schreiben. Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich dann nochmal darüber nachgedacht, was ist da eigentlich passiert? Und dann habe ich so nach und nach festgestellt, vielleicht waren es gar nicht die Arbeit und all diese Dinge, die so wichtig waren, sondern die Menschen, die wir da kennengelernt haben. Und dazu gehörten auch Menschen, die uns ins Herz gesprochen haben, dass wir ernsthaft überlegen sollten, eine Bibelschule zu besuchen. Und ein paar Jahre später haben wir genau das gemacht. Und das haben wir im Ausland gemacht, im englischsprachigen Ausland. Und das war total gut, dass wir genügend Englisch gesprochen haben, um dieses Studium im Ausland zu erledigen. Und im Nachhinein kann ich völlig verstehen, warum das damals mit Neuseeland notwendig war als Weg. Weil es die Vorbereitung war für einen anderen Weg. Und der Auslöser, warum wir hingegangen sind, Karriere und so weiter, das war völlig nebensächlich und hat sich überhaupt nicht großartig ausgewirkt, aber es hat die Tür geöffnet für etwas ganz anderes. Aber zurück jetzt zu Paulus und dem Römerbrief und dem Kern der guten Nachricht. Der Römerbrief ist recht klar strukturiert und folgt im Wesentlichen demselben Aufbau wie alle Paulusbriefe. Nach dem obligatorischen Briefkopf, den ich vorhin in unserem Predigtext gelesen habe, folgt eine Art thematische Einstimmung des Briefes. Und die gerät im Römerbrief als dem längsten Brief, wie nicht anders zu erwarten ist, auch recht lang. Und sie mündet in dem Vers, den Christoph am Ende seiner Predigt als Lebensmotto des Paulus zitiert hat: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ab Vers 18 steigt Paulus dann so richtig ins Thema ein und argumentiert sich durch bis zum Ende von Kapitel 11. Erst in Kapitel 12 beginnt Paulus dann, die praktische Bedeutung seiner Ausführungen darzulegen. Wir erinnern uns, dieses 12. Kapitel beginnt mit der bekannten Aufforderung, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Diejenigen, die lieber etwas tun als denken wollen, müssen sich also jetzt eine ganze Weile fest anschnallen und sich in Geduld üben, bis sie auf ihre Kosten kommen. Am Ende des Römerbriefs stehen dann noch die weiteren Reisepläne, die wir gerade gehört haben, und eine lange Liste von Grüßen, die ich ebenfalls schon erwähnt habe. Wir haben in unserem Predigtext gelesen, dass Gottes gute Nachricht keine Erfindung oder Entdeckung des Apostels Paulus ist, sondern dass Gott selbst diese gute Nachricht schon zuvor verheißen hat durch seine Propheten in den Heiligen Schriften, Vers 2. Paulus bemüht im Römerbrief nicht weniger als 60 Zitate aus dem Alten Testament, direkte Zitate aus dem Alten Testament, um diesen Punkt zu unterstreichen. Hier ist nichts Neues passiert. All das hat sich lange angekündigt. 60 Zitate, das ist mehr als in allen anderen Paulusbriefen zusammen. Dieser Punkt scheint Paulus also sehr wichtig zu sein. Weder das Problem noch die Lösung sind neu. Aber die Lösung hat jetzt endlich einen Namen und ein Gesicht. Es ist Jesus Christus. Und wie kann sich Paulus da so sicher sein? Er ist sich sicher, weil er diesem Jesus Christus als Herrn, als auferstandenem Herrn persönlich begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus. Und diese Begegnung hat aus dem Vollblut-Hebräer und dem Vollblut-Pharisäer einen ganz neuen Menschen gemacht. Sie hat ihn dermaßen umgehauen, dass er sich erstmal ein paar Jahre zurückgezogen hat in die Einsamkeit und seine gesamte Theologie neu durchdacht hat. Wir lesen davon in dem zum Römerbrief verwandten Galaterbrief. Und im Römerbrief bringt Paulus nun seine Überzeugungen und Entdeckungen auf den Punkt. Ich möchte die theologischen Ausführungen von Paulus nochmal etwas genauer unterteilen und zusammenfassen, um was es da eigentlich geht. Paulus sagt im Rest vom Kapitel 1, dass etwas nicht stimmt mit dieser Welt. Jeder kann es sehen, es ist vor unser aller Augen. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Welt. Sie ist aus den Fugen geraten. Und zwar ist sie aus den Fugen geraten, weil sich der Mensch losgesagt hat von Gott und sein eigenes Ding drehen will. Er hat sein Leben in die eigene Hand genommen, okay, kann er machen, aber etwas ist passiert, nicht nur mit dem Menschen, sondern mit der Welt als Ganzen. Das ist der Ursprung von Sünde, von aller Sünde. Und sie hat sich letzten Endes in jeden Aspekt des menschlichen Lebens hineingegraben. In unsere Sexualität, in unsere Wertvorstellungen, in unser Miteinander als Menschen, in unsere Gesellschaft, in unsere Politik. Alle Bereiche des menschlichen Lebens sind betroffen und es steht vor unseren Augen. Wir müssen nur hingucken. J.K. Chesterton hat einmal gesagt, Sünde ist die einzige, der einzige Aspekt der Dogmatik, der keinen Beweis braucht, weil wir ihn jeden Tag sehen können. In Kapitel 2 sagt Paulus dann, weil das so ist, muss sich jeder Mensch letztlich vor Gott verantworten und über sein Handeln Rechenschaft ablegen vor Gott. Und diese Rechenschaft, die wird nicht leicht sein, weil wir alle Dreck am Stecken haben. Wir stehen mit leeren Händen da. Er geht dann weiter und sagt, dass in Gottes Plan die Israeliten eigentlich einen Spezialauftrag hatten. Ich wurde daran an diesen Spezialauftrag an ein Beispiel für diesen Spezialauftrag, einen Vergleich für diesen Spezialauftrag vor einigen Tagen erinnert. Vielleicht haben es einige gelesen in der Zeitung. In der Nähe der Bahngleise in Böblingen wurde eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, also Freitag vor einer Woche entschärft wurde. Feuerwehr und Polizei und technisches Hilfswerk waren stundenlang beschäftigt, Gebäude zu räumen, Katastrophenwarnungen auszugeben, Straßen zu sperren, Ersatzunterkünfte einzurichten und so weiter und so weiter. Und so ähnlich lautete auch der Spezialauftrag der Israeliten. Sie sollten die Menschen vor der Bombe mit der Aufschrift Sünde warnen. Sie sollten den Bereich weiträumig absperren. Sie sollten die Menschen evakuieren, bis das Bombenräumkommando kommt. Aber anstatt das zu tun, haben sie angefangen, mit der Bombe zu experimentieren und darauf rumzutreten. Und während sie das gemacht haben, ist sie vor ihren Augen explodiert. Und deshalb trifft Gottes Strafe auch die Israeliten, die Heiden und die Juden. Keiner ist ausgenommen. Und deshalb ist Paulus' ernüchternde Bilanz in Kapitel 3: Alle Menschen stehen mit leeren Händen vor Gott. Sie haben nichts vorzuweisen. Selbst wenn wir uns noch so sehr anstrengen, Gott zu gefallen, es klebt immer irgendetwas an unseren Händen, das nicht zur Heiligkeit Gottes passt. Und in diese scheinbar ausweglose Situation hinein bricht Gott mit einer Lösung. Gott selbst opfert sich in der Person von Jesus Christus. Jesus Christus ist die Antwort. Durch seinen Opfertod befreit er uns vom Schuldspruch über unser Leben. Und dieser Freispruch, der ist ebenso unerwartet wie unverdient. Sie ist ein göttliches Geschenk, das wir nur dankbar annehmen können. Und zwar, indem wir an Jesus Christus glauben. Er regiert als König über diese Welt. Und die Frage ist, ob wir ihn auch als König über unser eigenes Herz regieren lassen. Wenn das so ist, wenn Jesus über unser Herz regiert und wenn wir unser Leben an der Seite von Jesus leben und von ihm gestalten lassen, dann ist auch der Bann der Sünde über unser Leben gebrochen. Das bedeutet nicht, dass wir das perfekte heilige Leben führen von dem Tag an, wo wir uns zu Jesus bekennen. Aber es heißt, dass wir nicht mehr machtlos der Sünde ausgeliefert sind, sondern dass wir etwas dagegen tun können. Gott beginnt eine Reformation oder besser gesagt eine Transformation in unserem Herzen, die der Sünde letztlich immer weniger Raum lässt. Und am Höhepunkt des Römerbriefes steht das Kapitel 8, wo Paulus sagt, dass als Zeichen dafür, dass wir ein neuer Mensch geworden sind, Gottes Geist bei uns einzieht. Gott adoptiert uns. Und er macht uns zu seinen Kindern. Wir dürfen aber zu ihm sagen. Und nicht nur das, all das ist nur der Beginn für eine Rundumerneuerung der gesamten Schöpfung. So ernüchternd und niederschmetternd die Analyse des Paulus zu Beginn des Römerbriefes ist, so herrlich ist das Bild, das Paulus in Kapitel 8 zeichnet von der großartigen, von der herrlichen Zukunft, die uns bevorsteht. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. All diese Ausführungen des Paulus lassen aber einen faden Geschmack im Mund der Juden, der Israeliten zurück und wirft die Frage auf, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich für die Israeliten? Haben die jetzt noch einen Plan oder eine Sonderrolle? Darauf geht dann Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 ein und führt die Rolle, die Israel auch weiterhin hat, aus. Das ist also keineswegs ein Einschub, der irgendwie so gar nicht in den Römerbrief passt, sondern er schließt sich nahtlos in die Argumentation des Paulus ein. Aber was heißt denn das jetzt für uns konkret? Natürlich ist zum einen von der persönlichen Betroffenheit und den persönlichen Begegnungen mit Jesus Christus die Rede. Es ist diese persönliche Begegnung, die so viele Menschen nach Paulus durch den Römerbrief zu einer Begegnung mit Gott geführt haben. Ich habe sie am Anfang genannt. Augustinus, Martin Luther, Karl Barth, John Wesley. Aber es heißt auch noch etwas Zweites. Einer meiner Professoren bei meinem Theologiestudium hat uns regelmäßig daran erinnert, dass der Boden unter dem Kreuz von Jesus eben ist. Da gibt es keinerlei Grund für irgendjemand überheblich auf jemand anderes herabzuschauen. Wir stehen alle mit leeren Händen vor Gott. Und wir stehen auch nicht mit leeren Händen, aber etwas volleren Händen vor Gott als der neben uns. Der neben uns hat genauso viel oder genauso wenig vorzuweisen und deshalb auch genauso viel Grund, vors Kreuz zu treten und sich von Jesus helfen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht die Kernbotschaft des Römerbriefes. Es ist kein Unterschied. Wir haben alle die gleiche Position vor Gott und die gleiche Notwendigkeit, uns von Jesus helfen zu lassen. Meine Frau und ich lesen jeden Morgen den Neukirchner Kalender. Und für vorgestern stand dort eine kleine Geschichte, die ich zum Abschluss vorlesen möchte, weil sie aus meiner Sicht den Kern des Römerbriefes widerspiegelt. Diejenigen, die ebenfalls den Neukirchner Kalender lesen, möchte ich um Verzeihung bitten, dass sie diese Geschichte nur ein zweites Mal hören. Aber sie ist trotzdem gut. Es gab eine Zeit, in der die meisten Männer im dunklen Anzug in den Gottesdienst gingen. Die Zeit ist offensichtlich lange vorbei, wenn ich mich so umschaue. Aber es gab diese Zeit. Damals landete ein junger Mann, dem die Drogen schon schwer zugesetzt hatten, bei seinem Onkel. Oft schon hatte der ihn vor diesem zerstörerischen Weg gewarnt. Trotzdem nahm er den jungen Mann bei sich auf. Am Samstag lud der Onkel seinen Neffen ein, am darauffolgenden Sonntag mit ihm in den Gottesdienst zu kommen. "Das kann ich nicht", sagt der Neffe. "Ich habe nur eine kurze Hose und mein T-Shirt und sonst nichts." "Das macht gar nichts", meinte der Onkel. "Ich gehe auch so." Tatsächlich stand der Onkel am nächsten Morgen mit kurzer Hose und T-Shirt vor dem Bett seines Neffen. Und so gingen sie zusammen zum Gottesdienst. Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, möchte ich uns daran erinnern, dass genau das auch beim Abendmahl gilt. Wenn wir nach vorne kommen, kommen wir alle mit kurzer Hose und T-Shirt. Niemand ist besser. Es war ganz interessant, gestern, als wir diese Geschichte gelesen haben, haben meine Frau und ich sofort gedacht, wie wir reagiert hätten. Und wir haben beide gesagt, wahrscheinlich hätten wir geguckt, ob wir nicht irgendwas in unserem Schrank finden, um demjenigen was zu verpassen, dass er auch einen dunklen Anzug hat, auch wenn er gebraucht ist. Aber wir können zu Jesus kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verkleiden und nicht verstellen. Wir müssen nicht so tun, als hätten wir irgendetwas vorzuweisen. Wir können kommen, wie wir sind. Ich möchte uns deshalb einladen, wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und dabei Lieder singen, dass wir das uns in Erinnerung rufen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und dass wir mit offenem und ehrlichem Herzen vor Gott treten und Jesus um Verzeihung bitten und ihn in unser Herz hineinlassen und seine Arbeit tun lassen in unserem Herzen. Amen.